Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen zur 18. Folge des ImproLife Podcasts. Bei mir sind wieder Ella Amann und Roland Drescher zu Gast. Hallo Roland. Hallo Ella.
Hallo. Hallo
Claudia. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir nehmen nochmal eine Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Inner Work auf. Und zwar zu dem schönen Thema in Kontakt sein mit sich und anderen. Meine erste Frage, also es ist ja was sich zumindest mir relativ intuitiv erschließt, so als Leitsatz. Wo macht ihr den Unterschied zum Thema Präsenz? Wir haben ja schon eine Folge zum Thema Präsenz aufgenommen, wo auch gesagt wurde, also ich glaube, Roland, du hattest das ganz schön gesagt, Präsenz ist sozusagen mit dem Innen und dem Außen gleichermaßen in Kontakt zu sein und das zu verbinden. Wo ist nochmal der Unterschied hier bei diesem Leitsatz zu der Präsenz?
Also für mich ist der größte Unterschied vielleicht der, dass beim Kontakt die Ausrichtung noch eine Rolle spielt. Also im Sinne von auch Resonanz, die dadurch entsteht, dass ich nicht nur präsent bin und bereit bin und da bin, sondern dass ich auch noch ein Stück weit wirklich in einen bewussten Kontakt eintrete und in ein Resonanzfeld eintrete oder auch eine Resonanz mit verursache und mir da dem auch bewusst bin, dass dadurch, dass ich mit einem Menschen in Kontakt trete oder einer Sache in Kontakt trete oder einem Thema in Kontakt trete, dass ich quasi durch diesen Kontakt einen Input gebe und dahinter ein Resonanzfeld erzeuge, das in so eine Wechselwirkung eintritt. Und das brauche ich jetzt, wenn ich erstmal nur auf meine innere Präsenz achte, ist die Präsenz auch da, so ich bin bereit. Und das wäre für mich nochmal ein Schritt weiter, einen tieferen Kontakt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Roland, das wäre mal so meine erste Assoziation dazu.
Also quasi wie so ein Boden, die Präsenz ist quasi der Ackerboden, der fertig beackerte, und der Kontakt wären dann quasi die kleinen Pflänzchen, die da nochmal so rausgehen. Das ist so ein Bild, was ich gerade...
Ja, also, es hat so ein Stück weit was, nicht? Also der Präsenz ist der Baum, der mit seinen Früchten da steht. Und der Kontakt ist, ich nehme den oder ich suche den Apfel und nehme den Apfel vielleicht und greife ihn und gehe wirklich nochmal, oder ich will jetzt nicht sagen, wir umarmen den Baum.
Wir tanzen im Ring.
Aber wir nehmen vielleicht die Frucht und machen dann was mit ihr auch.
Präsenz hat das für mich auch mit der Außenwirkung zu tun. Das kann ich ja von außen wahrnehmen, wenn jemand präsent ist. Ich bekomme das mit. Und Kontakt geht wirklich für mich so in die, was ist die Konsequenz? Wenn wir bei der Baummetapher bleiben, dann sind das so für mich so die Nährstoffe. Wie ist der Baum mit der Umwelt im Kontakt? Der nimmt die Blätter auf, nimmt den Boden auf, etc. Hat seine eigenen Prozesse. Und das ist sozusagen, ja, was Prozesshafteres dann auch. Also, genau, das macht die Qualität dann aus.
Und dass ich natürlich auch in einer Präsenzwachheit bin, aber schon auch, also wenn ich jetzt mit, zum Beispiel hier mit Roland oder mit dir im Kontakt bin, wir haben ja einen Augenkontakt. Dieser Augenkontakt zum Beispiel, der hat ja eine Wirkung. Und diese Wechselwirkung, die da entsteht, also du machst etwas mit mir, ich mache etwas mit dir, und das ist ein Resonanzboden, auf dem dann heraus etwas entsteht, zum Beispiel Vertrauen, soziale und emotionale Sicherheit, die wir ja ganz viel trainieren bei der Improvisation. Daraus entsteht auch dieses Gefühl von vielleicht auch dieser Ideenflow, der dann entstehen kann zwischen zwei Menschen. Also wir machen das ja ganz viel bei Übungen auch bei der Improvisation, dass wir darauf achten, dass Menschen ja auf verschiedenen Ebenen in Kontakt kommen. Also wir machen Übungen, wo wir in Augenkontakt treten. Wir machen Übungen, wo der Stimmkontakt da ist. Also dass wir uns wirklich hören, dass wir die Stimme ausrichten, dass wir unsere Bewegung ausrichten. Also da gibt es so viele kleine, feine Details bei miteinander in Kontakt treten. Also dass wir jetzt bei der Art und Weise, wie wir auch körperlich miteinander in Kontakt treten, aufpassen, dass das in einer Art und Weise stimmt, die angemessen ist zu dem, was wir ausdrücken wollen oder zu dem, was wir an Geschichte erzählen wollen.
Löst es nicht Ängste und Widerstände aus bei den Teilnehmern? Weil erstens ist es ja was nicht so gängig ist. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die auch Angst davor haben.
Ja, unbedingt.
Mhm. Ja, deswegen gibt es ja ein Training dazu auch.
Wie überwindet ihr diese Ängste und Widerstände bei den Teilnehmern? Also, dass sie nicht in so eine Verweigerungshaltung dann gehen, weil sie so eine Angst haben?
Es geht halt immer darum, niedrigschwellig einzusteigen. Also das ist bei vielen, vielen Übungen im Impro- oder Blight-Impro-Bereich, die ja in die Persönlichkeitsentwicklung reinreichen, geht es immer darum, niedrigschwellig einzusteigen, kleine Schritte zu machen und so sukzessive das Vertrauen zu gewinnen zu diesen Prozessen, die da passieren. Also es kommt ja nicht irgendwie überraschend oder man hat immer das Gefühl, es ist so was Mythisches, wo man sagt, was kommt denn da, wenn ich jetzt mal wirklich die Bremse loslasse oder wenn ich wirklich dem Impulsen folge? Das ist so ein Mythos. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Wahrscheinlich, weil wir lange nicht in Kontakt mit uns selbst und unserer Umwelt waren, ja. Aber wenn wir da reingehen, merken wir, es ist jetzt nicht was, was einen überrascht. Es hat ja immer was mit uns zu tun. Und das mag schon sein, dass mancher dann überrascht ist, wenn er sich selbst mal begegnet und dann auch mit anderen, ja. Aber das ist eigentlich das, was Leben ja immer ausmacht. Ne?
Und wir dürfen uns das ja auch nicht mehr wie in den 70er Jahren so vorstellen, dass wir da irgendwie, ich glaube, wir haben so ein bisschen gesellschaftliche Bilder davon im Kopf, wie so ein Seminar ausschaut, wenn Menschen wild in der Gegend herumtanzen und miteinander in Kontakt kommen.
Sich anfassen.
Also, ja, das sind alles so Sachen. Ich glaube, da haben wir einfach auch, also in meiner Generation
so auch immer noch hier, wie heißt der Langhans, dieser mit den weißen langen Haaren, der macht ja solche.
Macht ja noch Seminare.
Habe ich letztens im Fernsehen gesehen.
Aber für mich geht es nicht um diesen Horrorkontakt. Also für mich ist das, oder um sowas Erzwungenes, sondern wir gehen ja also wirklich ganz schlicht und ergreifend von einer guten, gesunden Neurodidaktik aus, die wir heute entwickelt haben oder die wir heute als Background haben. Das heißt, da arbeiten wir ja ganz viel mit Stephen Porges zum Beispiel, mit dem System des sozialen Engagements. Also wir wissen, wie wir den Vagusnerv des Parasympathikus halt Schritt für Schritt in kleinen Zügen anschalten. Wir wissen, was wir tun müssen im Training, um soziale Sicherheit zu erzeugen. Das heißt, wir achten eben darauf, dass die Art des Augenkontaktes ja nicht gleich so ist, dass ich dich da anstarre, sondern dass es in einem natürlichen Maß passiert, dass es dem autonomen Nervensystem Sicherheit vermittelt. Das geht weiter mit der dynamischen Stimmlage. Das geht mit vielen kleinen Schritten weiter, was heute gut erforscht ist und wo wir einfach wissen, was können wir tun, damit wir einen Raum von sozialer und emotionaler Sicherheit schaffen, in dem dann Experimentierräume möglich sind. Und in dem Feld findet dann Kontakt statt. Und das ist nicht Ringelpitz mit Anfassen, sondern das ist, ich habe ein Ziel, ich habe ja ein Kompetenzentwicklungsziel. Das kann jetzt Präsenztraining sein, das kann zwischenmenschliche Kommunikation sein, das kann Führung sein oder Teamentwicklung. Und im Rahmen dieser Zielsetzung gebe ich dann Echtzeit-Lernimpulse in dieses Experimentierfeld und Menschen können dann dort ihren Handlungsraum erweitern. Und das ist heute ein anderer, moderner Ansatz, wie wir mit so einem Thema wie Kontakt umgehen. Weil wir brauchen ja heute auch Führungskräfte und Teams, die miteinander in Kontakt treten können, weil sonst können wir so neue Kommunikationsformen, die wir zum Beispiel bei Scrum oder anderen agilen Methoden brauchen, einfach nicht umsetzen. Und ein Stück weit, das hat Roland ja gerade auch schon gesagt, klar, müssen wir auch lernen, uns diesen Ängsten, die vielleicht erstmal im Kopf da sind, zu stellen. Und dann merken wir aber über die Praxis, dass die Ängste unnötig sind. Ich glaube, das ist eigentlich so der Weg, den wir erleben dann in der Praxis, ja.
Also ich möchte mal nochmal, es ist ja dieser Paradigmawechsel, aus dem Kopf rauszukommen und wieder ganzheitlich mit dem Körper da zu sein, mit dem Körper wahrzunehmen, zu gucken, welche Reaktion habe ich denn da. Das hängt ja zusammen. Und das ganze System, ich selbst oder die anderen auch mit reinzubeziehen. Und das ist das, was wir, glaube ich, ein Stück zum Teil verlernt hatten oder vergessen haben. Und das ist letztendlich, wenn man es didaktisch gut die Teilnehmer hinführt, dann ist das wieder eigentlich ein Lustgewinn und eine Energiequelle auch und eine Inspirationsquelle.
Ja. Und es ist ich glaube, das ist, was du sagst, didaktisch gut hinführt. Ne? Das hattet ihr ja vorher schon gesagt, das ist genau der Trick, dass es eben nicht bedrohlich und überfordernd und sowas wirkt, ne? Und so erzwungen, ne? Was du meintest mit dem Augenkontakt. So.
Das ist ja auch der Erfahrungswert, den wir nach 20 Jahren Impro-Arbeit im Business-Kontext weitergeben können. Also das ist auch der große Unterschied, ob du jetzt man hat mal einen Klatschkreis gelernt zum Beispiel oder einen Impulskreis, nimmt das Ding, gibt es ins Seminar und plötzlich merkt man, wieso funktioniert das nicht? Ja, und das liegt daran, dass die Trainer, die solche Ideen dann aufgreifen als Warm-up oder eben als Impuls, dass sie oft einfach diese Rahmensetzung nicht mit beachten. Und ein Spiel oder ein Impro-Spiel kann eben in dem Moment gut eingesetzt werden und auch gut genutzt werden, wenn man den didaktischen Rahmen beachtet. Oder es kann eben auch eingesetzt werden, die Leute sagen, Entschuldigung, also da kann ich jetzt hier nichts mit anfangen. Ja? Und das ist ein Stück weit ja auch das, warum wir eine Ausbildung dazu machen, die 20 Tage dauert. Weil das einfach auch ein Stück weit Lernerfahrung ist für den Trainer, dort diese Kompetenzen zu entwickeln.
Ja, klar.
Erstmal auch selber für sich zu verstehen, was heißt es denn, in Kontakt mit mir zu sein. Und auch das ist für Trainer oft erstmal ein langer Weg. Also nicht jeder Trainer ist auch gut in der Lage, sich selbst so weit zu spüren, mit sich selber in Kontakt zu sein. Ich hatte jetzt gerade in der Schweiz wieder eine Ausbildung, wo wir dann wirklich immer wieder erstaunt sind und merken, dass auch Menschen, die im Coaching oder in der Beratung arbeiten, wenn die in den Körper zurück sollen oder aus dem Körper heraus agieren sollen, dass die da nicht gerade wirklich sehr zugänglich sind erstmal. Und es braucht für viele erst einen Selbstlernerfahrungszeitraum, dass die das erstmal wieder spüren, wie unkompliziert und einfach das sein kann, im Körper zu sein. Das sind oft die einfachsten kleinen Körperübungen, die jetzt erstmal nur wieder, Spannungen aus dem Körper raus, Gelenke aufschließen, so ganz kleine, einfache Übungen, wo wir einfach sehen, das ist nicht für jeden heute selbstverständlich, auch nicht, wenn er im Training oder im Coaching arbeitet, den Körper mit einzubeziehen.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was für Übungen nutzt ihr denn, um das zu erzeugen? Also diese Haltung oder dieses Verhalten, dass Leute mit sich und anderen im Kontakt sind?
Also ich glaube, ich habe in einer der früheren Folgen schon mal gesagt, dass ich ja prinzipiell immer mit Wahrnehmungsübungen beginne. Das ist ja für mich immer wieder die Voraussetzung für all diese Prozesse. Und wenn es um Kontakt mit mir und den anderen geht, dann ist die Frage, okay, was ist denn die Wirkung dieser Wahrnehmung? Also dieser Impact. Ich nehme etwas wahr, ich höre etwas, ich rieche etwas, ich sehe etwas etc. Und dann ist so der nächste Schritt, das ist das Spannende, das mitzunehmen, das als Teil der Wahrnehmung mitzunehmen und dann in den Prozess zu kommen. Und wenn ich noch in der Interaktion bin, dann komme ich so in dieses Aktion-Reaktion-Spiel. Und das ist das Spannende dann, da im Kontakt zu bleiben, ja, weil das den Weg beschreitet, was wir immer mit Agilität und iterativen Vorgehen beschreiben. Also über die Wahrnehmung hinaus zu schauen, welche Wirkung hat es denn emotional, körperlich und dem zu vertrauen und nachzugeben.
Und da gibt es bestimmte Übungsabfolgen, also dass wir anfangen, erstmal die Sinne aufzuschließen und wieder aufzumachen. Das heißt wirklich sehen, beobachten, hören, zuhören, riechen, schmecken, fühlen. Also sage ich mal, das ganze Spektrum aufzumachen erstmal, um dann so ganz langsam erstmal über die Wahrnehmung der Sinne wieder diese Instrumente, also da sind wir eigentlich wieder beim Stimmen des Instruments, das wieder aufzuschließen und erstmal überhaupt wieder zu sensibilisieren und von dort dann auch in den Körper ein Stück weit reinzugehen. Viele Achtsamkeitsübungen kommen auch dazu. Wie gesagt, was wir ganz, ganz viel machen, ist auch erstmal die Stress Belastungen im Körper reduzieren, also die Grundbeweglichkeit zu steigern. Also wir haben bestimmte Übungsabfolgen auch, was ich arbeite ja da auch mit Body Bliss, ist eine Flexibilisierungstraining, also wo wir wirklich Gelenke öffnen, Hautkontakt wieder sensibilisieren und so weiter. Das sind viele klassische Methoden, die eigentlich auch schon immer im Schauspieltraining genutzt wurden, die man aber heute zum Beispiel auch relativ ähnlich benutzt, wenn es um Traumaarbeit zum Beispiel geht oder um einfache Körperarbeit. Es ist ganz interessant, wie sich da diese Felder eigentlich wieder zusammenfinden. Und das arbeiten wir natürlich runter oder interpretieren wir dann in einen gangbaren, wie sagen wir mal so, in eine Trainingsabfolge, die dann jetzt keine Traumaarbeit ist, aber Elemente davon enthält. Weil wenn der Körper nicht quasi von seinen Stressmarkern befreit ist, kommst du halt einfach auch nicht dazu, auf der Bühne frei zu interagieren oder mit deinem Partner zu interagieren, weil wir müssen ja auch die Projektionsflächen abbauen. Und da ist so vieles, was wir an kleiner Detailarbeit machen, was dann aber spielerisch funktioniert, was leicht funktionieren soll und dass es nicht den Effekt hat, dass man jetzt, wie gesagt, dieses Gefühl hat, du bist in einer therapeutischen Arbeit. Ja, weil das ist nochmal was anderes. Wir können auch Improvisationen und auch Applied Improv im therapeutischen Kontext einsetzen, auch im traumatherapeutischen Kontext. Kollegen von uns machen das ja in Hawaii zum Beispiel, wenn sie mit US-Soldaten arbeiten. Aber das muss man eben unterscheiden und das ist halt das, was wir vom Fach her unterscheiden. Wo ist Spiel, Beratung, Training, Softskill-Training, wo beginnt Coaching, wo beginnt Therapie? Und das sind natürlich diese feinen Unterscheidungen, die man dort auch im Einsatz von diesen Techniken einfach kennen muss.
Wollen wir es den Sack zumachen? Ja. Dann herzlichen Dank an euch, Roland und Ella, dass ihr hier wart, um über dieses sehr spannende Thema zu sprechen. Das war die 18. Folge des ImproLive-Podcasts zum 9. Leitsatz des Lern- und Entwicklungsfeldes Inner Work. Nächstes Mal dann die 19. Folge, dann zum Thema sich selbst zum Ausdruck bringen. Da bin ich gespannt drauf, was sich dahinter verbirgt. Mein Name ist Claudia Hoppe und Ella, Roland und ich, wir sagen Tschüss.
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 Mehr Infos über die ImproLive-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.